Herzlich willkommen zum Podcast Bildstörung. In dieser Folge hört ihr einen Vortrag von Rainer Kessler. Den Vortrag hat er in der Reihe Antisemitismus-kritische Bibelauslegung an der Evangelischen Akademie zu Berlin gehalten. In den Vorträgen hören wir Auslegungen von Bibelstellen, die eine antijüdische Auslegungstradition durchbrechen. Eine Tradition, die viel zu lange und nach wie vor von antijüdischen theologischen Logiken und Topoi gestört ist. Ich bin Caroline Ritter und ich mache diesen Podcast zusammen mit Katharina von Kellenbach. Bevor Rainer Kessler mit seinem Vortrag beginnt, spricht er in Bezug auf antijüdische Stereotypen im Christentum von einem riesigen Schuttberg.
Es geht darum, tradierte Stereotypisierungen aufzubrechen, klischeehafte Vorstellungen zu hinterfragen. Diese Stereotypen, diese Klischees bilden, um das in einem Bild, einer Metapher auszudrücken, so etwas wie einen Müllberg, einen Schutthaufen, der in 2000 Jahren angehäuft worden ist und in 2000 Jahren auch immer festgetreten wurde. Und wenn Sie sich das bildlich vor Augen halten, so ein Schuttberg, der 2000 Jahre lang aufgehäuft und festgetreten worden ist, der lässt sich nicht so einfach auflockern und abtragen. Ein solcher 2000 Jahre lang aufgehäufter Berg lässt sich nicht in 2 Jahren abtragen und er lässt sich auch nicht in 20 Jahren abtragen. Ich wäre froh, wenn er in 200 Jahren aufgelockert und abgetragen worden wäre.
Rainer Kessler war Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und auch Professor für Altes Testament an der Universität Marburg. In den nächsten 30 Minuten hören wir einen Vortrag von ihm mit dem Thema Erwählungsdünkel oder Verantwortung für die Welt. Naja, und inwiefern dieses Thema ein Beitrag ist, um den eben erwähnten Schuttberg ein weiteres Stück zu lockern, das erklärt Rainer Kessler gleich selbst.
Wenn man diesen Schuttberg dann etwas lockert und durchwühlt, stößt man auf die einzelnen Elemente, die ihn bilden. Und man stößt aber immer wieder auf ein Element, und das ist das Thema meines heutigen Vortrags. Es ist die Vorstellung, dass das Judentum das erwählte Volk ist, wie sie ja auch im Alten Testament, auch in dem Text, den ich nachher noch vorlesen werde, formuliert wird. Und in der christlichen Wahrnehmung dieses Vorstellungskomplexes heißt das dann, die Juden und Jüdinnen halten sich für das von Gott erwählte Volk, sie halten sich für etwas Besseres. Sie überheben sich über die anderen, sie sehen die anderen als minderwertig an, sie sehen die anderen vielleicht sogar als verworfen an. Ich will nur 2 Zitate bringen, um zu belegen, dass das tatsächlich in der Theologiegeschichte immer und immer wieder formuliert wurde. Das erste Zitat stammt aus der Hetz- und Hassschrift von Martin Luther, von den Juden und ihren Lügen, 1543, eine seiner spätesten Schriften. Er schreibt darin: Sie, die Juden, haben einen Grund, darauf pochen und trotzen sie über die Maßen hoch. Sie seien nämlich von den höchsten Leuten auf Erden geboren, von Abraham, Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob und von den 12 Patriarchen und so fort, von dem heiligen Volk Israel, wie das St. Paulus, Römer 9,5, auch bekennt und ausspricht. Sie sind aus den Vätern, aus welchen Christus und so weiter. Und wie er selbst Christus, Johannes 4,22, sagt, aus den Juden kommt das Heil. Daher rühmen sie sich, die edelsten, ja, die allein edlen Menschen auf Erden zu sein. Wir, die Goyim, die Heiden, sind gegen sie und in ihren Augen keine Menschen, sondern kaum wert, von ihnen als arme Würmer eingeschätzt zu werden. Denn wir sind nicht ihres hohen, edlen Geblüts, Stammes, Geburt und Herkommens. Und dann etwas weiter. Sie haben solchen giftigen Hass gegen die Heiden, also die Nichtjuden, von Jugend auf von ihren Eltern und Rabbinen eingesogen und saugen ihn noch in sich ohne Unterlass. Sie müssen so bleiben und verderben, wenn Gott nicht sonderlich hohe Wunder tut. Also, nur die Juden halten sich eigentlich für Menschen. Sie halten die anderen für Nichtmenschen, für Untermenschen, für Würmer, wie Luther sagt. Und das ist ihnen so eingesogen, dass höchstens ein Eingriff Gottes das überhaupt noch irgendwie abwenden könnte. Das ist Luthers Spätschrift von den Juden und ihren Lügen. Aber die Meinung zieht sich durch. Man könnte aus allen Epochen der Theologiegeschichte, auch schon lange vor Luther, aber eben auch nach Luther, Beispiele herbeiführen. Ich will noch ein Zitat bringen. Das stammt jetzt von keinem Lutheraner, sondern von einem Reformierten. Das stammt auch von keinem Deutschen, sondern von einem Schweizer. Nämlich von dem früheren Berner Alttestamentler Max Haller. Der hat 1925, also vor knapp 100 Jahren, einen Kommentar zum Buch Esther geschrieben, dem alttestamentlichen Buch, in dem erzählt wird, wie der persische oberste Minister ein Pogrom an den Juden initiieren will und die jüdische Königin Esther, die Frau des Königs Ahasver, durch ihr mutiges Eintreten dies verhindert und bewirkt, dass die Juden das Recht auf Gegenwehr erhalten. Max Haller schreibt in diesem Kommentar, der in der Schriftenreihe Schriften des Alten Testaments erschienen ist, und das war das Buch, was sozusagen jeder evangelische Pfarrer auf seinem Schreibtisch hatte und mit dem er seine Predigten vorbereitete, also keine Winkelpublikation, sondern ein ungeheuer wirkkräftiges Buch. Er spricht hier von der Rachsucht der Juden, ein Motiv, was ja in der Vortragsreihe auch noch kommt, wie wir eben gehört haben, und schreibt dazu: Diese Rachsucht erklärt sich aus der Lage der Juden in der Zerstreuung. Durch ihre Religion von den Völkern innerlich und äußerlich getrennt, unter denen sie doch leben müssen, fordern sie den Hass und die Todfeindschaft, durch ihren Reichtum die Habsucht, und durch ihre politische Ohnmacht die Gewalttätigkeit ihrer Umgebung heraus. Zu Deutsch, die Juden sind selber schuld für ihr Geschick. Sie fordern das heraus. Durch ihren Reichtum fordern sie die Habsucht der Völker heraus. Durch ihre Ohnmacht fordern sie die Gewalttätigkeit heraus. Und dann folgt der Satz: Für dieses Judentum ist nur der Jude der Mensch. Das ist genau das, was Luther auch gesagt hat. Nur die Juden halten sich selbst für Menschen. Und dann überbietet Haller das noch mit dem Satz: Der Jude ist sich selbst zum Gott geworden. Also das eigentlich die höchste Gotteslästerung, die man sich im Judentum überhaupt vorstellen kann, wird hier den Juden selbst zugeschrieben. Diese Deutungen oder Auslegungen, diese antijüdische Lesart stützt sich auf Texte, die tatsächlich von der Erwählung Israels als Volk Gottes sprechen. Im Alten Testament sind das nicht sehr viele, aber sehr prominente Texte. Der eine steht im zweiten Buch Mose im 19. Kapitel und der andere ist der, um den es heute gehen soll, der steht im 5. Buch Mose im Deuteronomium im 7. Kapitel. In den Versen 6 bis 11. Und ich lese diesen Text jetzt in der revidierten Luther-Übersetzung von 2017 vor. Es heißt da in einer Rede Moses an das Volk Israel, kurz vor dem Einzug ins gelobte Land: Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Soweit dieser Text, und erlauben Sie mir ein paar Worte zu diesem Text. An prominenter Stelle, gleich am Anfang, kommt zweimal das Wort erwählen vor. Erwählen ist ein Wort, das wir im Deutschen praktisch nicht benutzen. Es ist ein Wort der religiösen Sondersprache. Der Duden schreibt dazu gehoben, also erwählen, gehobene Sprache. Wenn ich recht sehe, kommt es eigentlich nur im Zusammenhang eben mit der Vorstellung der Erwählung des Volkes Israel oder anderen Erwählungsvorstellungen dieser Art vor. Diese Sonderbedeutung ist eine Entwicklung, die das Wort im Deutschen genommen hat. Im Hebräischen steht das Alltagswort, das wir sonst mit wählen oder auswählen wiedergeben. Wir wählen oder wählen ständig aus. Wenn Sie Hunger haben, gehen Sie in ein Lokal, dann gucken Sie in die Speisekarte, dann kommt die Bedienung und fragt, haben Sie schon gewählt? Und dann sagen Sie, ja, gerne, ich nehme die Pizza Margherita. Wenn Ihre Schuhe kaputt sind, dann gehen Sie in die Stadt und lassen sich im Laden 10 oder wie viele Paare vorlegen und Sie wählen diejenigen aus, die Ihren Bedürfnissen am besten passen, ob das nun Wanderschuhe sind oder Tanzschuhe oder Schuhe für sonst einen Zweck. Jeder Spielleiter und jene Trainerin muss am Wochenende anfangen auszuwählen. Beim Fußball dürfen nur 11 aufs Feld und dann muss eine Mannschaft aufgestellt werden und es müssen 11 Jungs oder Mädels ausgewählt werden für die Mannschaft. Wählen impliziert in keinem dieser Fälle das, was dem Judentum mit der Vorstellung des erwählten Volkes immer wieder unterstellt wird, dass damit das Nichtgewählte das Verworfene sei. Wenn ich bei der Bestellung die Pizza gewählt habe, habe ich keineswegs die Spaghetti verworfen. 6-mal bestelle ich mir vielleicht Spaghetti. Wählen hängt damit zusammen, dass ein bestimmter Zweck erreicht werden soll und dazu wähle ich etwas aus. Wenn das auch für Gottes Wahl gilt, dann müssen wir fragen, wozu hat er das Volk Israel ausgewählt? Und dazu gibt unser Text Auskunft. Er macht dazu 3 Aussagen. Die erste Aussage, die er macht, ist, Gott wählt nicht das größte und mächtigste Volk aus, sondern das kleinste. Er wählt nicht unter damaligen Bedingungen die Ägypter oder die Assyrer oder die Babylonier zu seinem Volk, sondern er wählt das Volk, das hier im Text als das kleinste bezeichnet wird. Und warum tut er das? Gott tut das, um seine Macht der Befreiung zu zeigen. Ich lese nochmal diesen Abschnitt. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gott steht auf Seite der Unterdrückten und deshalb wählt er das Schwächste aller Völker aus, um es zu seinem Volk zu machen. In der Rezeption dieses Textes, in der positiven Rezeption dieses Textes, haben sich immer die Unterdrückten in diese Tradition hineingestellt. Am markantesten ist das, und das kennen Sie ja alle, bei den Spirituals, bei den geistlichen Liedern der afroamerikanischen Sklavinnen und Sklaven in Amerika. When Israel was in Egypt land. Das ist die Metapher, das ist das Bild, das ist die Tradition, in die die Unterdrückten sich hineinstellen. Sie sind wie Israel in der Unterdrückung und sie hoffen auf einen Mose, der sie aus dieser Unterdrückung befreit. Also Gott erwählt gerade nicht die Stärksten, um das durchzusetzen, was er vorhat oder sowas, sondern er wählt die Schwächsten, um zu zeigen, dass er der Gott der Befreiung ist, der auf Seite der Schwachen und der Opfer steht. Das Zweite hängt eng damit zusammen. Gott wählt dieses Volk, um an ihm zu zeigen, dass er mehr ist als die Vergöttlichung dessen, was wir in der Welt eh vorfinden. In der alten Welt hatte alles, was es gab, seine Gottheit. Es gab einen Gott des Krieges, es gab einen Gott des Todes, es gab eine Göttin der Liebe und so weiter und so weiter. Selbst kleinere Phänomene wie Quellen waren durch Nymphen vertreten. Und im Grunde war die ganze Welt irgendwie göttlich. Jan Assmann bezeichnet deshalb diese Religion sehr passend, nicht als Polytheismus, als Vielgötterei, sondern als Kosmotheismus, indem er sagt, jedes Phänomen des Kosmos ist göttlich besetzt und jedem Phänomen im Kosmos ist eine Gottheit zugeordnet. Das ist uns nicht ganz unbekannt. Auch wir haben unsere Götter heute. Das Geld zum Beispiel ist eine der mächtigsten Gottheiten in unserer Gesellschaft. Geld regiert die Welt, sagt man. Mit Geld kann man alles kaufen. Geld ist allmächtig. Geld ist unendlich. Es gibt keine Grenze des Geldes. Man kann immer mehr davon machen. Geld ist überall drin. Es gibt auch kleinere Götter, den Fußballgott und so weiter. In seiner Geschichte mit Israel zeigt Gott, dass er mehr ist als die Vergöttlichung dessen, was wir in der Welt eh vorfinden. Wäre er das, dann würde er wahrscheinlich das stärkste Volk zu seinem Volk erwählen. Aber er ist genau anders. Er wählt das Schwächste aller Völker. Gott will diese Welt nicht überhöhen, sondern er will sie verändern. Er will sie gerechter machen. Er ist ihr gegenüber barmherzig und gerecht. Ich lese das auch nochmal vor. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Über dieses Thema, dass hier Gott vielleicht ein brutaler, rächender Gott ist, wird noch gesprochen werden. Ich will nur auch auf die Übersetzung kurz eingehen. Also die Lutherbibel übersetzt hier, er vergilt denen, die ihn hassen, und bringt sie um. Dass Gott denen vergilt, die ihn hassen, finde ich einen wichtigen Gedanken. Es kann nicht sein, dass das Unrecht in der Welt ungestraft davonkommt. Es kann nicht sein, dass die Mörder auf einer Stufe mit den Ermordeten stehen, dass die Betreiber von Konzentrationslagern auf einer Stufe stehen mit denen, die dort umgebracht werden. Das Wort umbringen ist aber eine spezielle Übersetzung. Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt an dieser Stelle, er lässt sie in die Irre gehen. Man könnte auch übersetzen, er schaltet sie aus. Er macht sie unwirksam. Aber das ist jetzt nur ein Gedanke, den ich nebenher äußern will. Es hängt immer viel auch davon ab, wie das im Einzelnen übersetzt wird. Also, erster Gedanke, Gott nimmt sich der Schwachen an. Zweiter Gedanke, Gott ist nicht die Überhöhung dieser Welt, sondern ist derjenige, der der Welt gegenübersteht, barmherzig und gerecht. Und das Dritte, das Ziel, das eigentliche Ziel der Erwählung Israels ist, dass Israel die Tora halten soll und mit dem Halten der Tora zum Vorbild für die Völker wird. Zunächst das Halten der Tora, damit endet dieser Abschnitt, den ich vorgelesen habe. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Nur drei Kapitel vorher im Buch Deuteronomium, im vierten Mosebuch, wird nun erklärt, was dieses Halten der Tora auch für die Völkerwelt bedeutet. Ich lese das ganz kurz vor aus Deuteronomium 4, Vers 6 bis 8. Da heißt es wieder, so haltet sie nun, also die Gebote und Gesetze, so haltet sie nun und tut sie. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie unser Herr, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Israel ist aufgerufen oder erwählt zum Halten der Tora, um die Tora zu den Völkern zu bringen, oder wie es bei Jesaja heißt, um Licht für die Völker zu sein. Die Kirche, die sich aus jüdischen und nichtjüdischen Menschen gebildet hat, nach der Erfahrung von Tod und Auferstehung Jesu. Die Kirche hat sich von Anfang an in diese Erwählungstradition Israels in doppelte Weise hineingestellt. Sie hat erstens das Alte Testament als ihre heilige Schrift übernommen und damit die gesamte Tora und damit die Erwählungstradition Israels übernommen. Und zweitens haben sich die Christusgläubigen, ob Juden oder Nichtjuden, und die Nichtjuden sind hier ganz wichtig, selber in die Tradition der Erwählung hineingestellt. Sie haben sich in Jesus Christus nun selber als von Gott erwählt verstanden. Sie sind in die Erwählungstradition Israels hineingetreten. Ich lese eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief im 2. Kapitel vor, wo dies ganz klar zum Ausdruck gebracht wird. Da schreibt der Autor an die von ihm angeredete christliche Gemeinde: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Also, die Christusgläubigen, ob Juden oder Nichtjuden, sind nun selber Teil des erwählten Volkes. Ich frage mich, ob uns das als Christinnen und Christen wirklich bewusst ist und ob wir das auch überhaupt wollen. Ich habe zu diesen Erwählungstexten eine schöne Auslegung des Rabbiners der jüdischen Gemeinde Darmstadt gelesen, Jehoshua Arends, in einer Arbeitshilfe zum Israel-Sonntag vor ein paar Jahren. Und da schreibt er eingangs dazu, auch viele Juden würden den Gedanken der Erwählung ablehnen, weil sie sich damit aussonderten und weil sie diese Last, wie sie es empfinden, des Erwähltseins nicht tragen wollen. Und ich frage mich, wie viel mehr tun wir als Christinnen und Christen das? Und ich meine, und das halte ich für den großen Gewinn solcher Texte, wir, ob Jüdinnen oder Juden oder Christen oder Christinnen, wir sollten uns keineswegs vom Gedanken der Erwählung verabschieden. Wir sollten ihn vielmehr annehmen und produktiv anwenden. Erwählung heißt nicht, ich bin erwählt und andere sind verworfen, heißt nicht, ich bin etwas Besseres und die anderen sind etwas Geringeres, heißt nicht, ich bin etwas Besonderes und die anderen sind die Gewöhnlichen. Erwählung heißt zuerst, ich bin beauftragt. Ich soll in der Welt zum Guten wirken. Und es heißt damit auch, ich bin verantwortlich. Ich stehe in der Verantwortung vor Gott. Wenn diese Welt vor die Hunde geht, und wir haben ja manchmal den Eindruck, das könnte dahin kommen, und an vielen Punkten ist es ja nun wirklich auch nicht zum Besten bestellt mit dieser Welt, dann kann ich das nicht auf Gott schieben. Dann muss ich fragen, was kann ich tun? Wo bin ich in der Verantwortung, dass diese Welt anders aussieht? Also erwählt sein heißt, ich bin in einer besonderen Verantwortung und ich denke, wir sollten diese Verantwortung annehmen. Erwählt sein heißt aber auch positiv. Gott hat etwas mit mir vor. Gott traut mir etwas zu. Gott will die Welt zu einem besseren und friedlicheren Ort machen und dazu braucht er Menschen. Dazu hat er einst sein Volk Israel erwählt und dazu hat er dann auch noch die, die an Jesus Christus glauben, erwählt. Gott traut mir etwas zu. Er sagt, du kannst das. Wie er seinem Volk Israel sagt, haltet die Tora und die Völker werden das sehen und werden sagen, was für ein großartiges Volk und was für ein großartiges Gesetz. Und Gott hat mir auch die Mittel dazu an die Hand gegeben, persönliche Fähigkeiten, intellektuelle, körperliche Fähigkeiten. Er hat uns in unserem Land wirtschaftliche und gesellschaftliche Möglichkeiten gegeben, zum Besseren und zum Guten zu wirken. Und wir haben seine Tora und die Bibel, Alten und Neuen Testament, also auch die Bergpredigt und anderes, als Orientierungshilfen. Nach meinem Verständnis ist der Gedanke der Erwählung kein peinliches Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten. Erwählung bedeutet in erster Linie Verantwortung. Im Buch des Propheten Amos, Frau von Kellenbach hat erwähnt, dass ich da gerade einen Kommentar dazu geschrieben habe, deshalb steht mir das besonders nahe. Im Buch des Propheten Amos ist eigentlich nur an zwei Stellen von der Erwählung die Rede. Aber diese zwei Stellen sind ungeheuer aussagekräftig. An der ersten Stelle geht es darum, Erwählung heißt verantwortlich sein. In Amos 3, Vers 2 heißt es, hört dieses Wort, das Gott über euch geredet hat, ihr Israels Kinder, über den ganzen Volksstamm, den ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe, nur euch habe ich erkannt von allen Volksstämmen des Erdbodens, deshalb ahnde ich an euch alle eure Verfehlungen. Weil Israel von Gott erkannt ist, erwählt ist, steht es in besonderer Verantwortung vor Gott. Und an der zweiten Stelle, in Amos 9, Vers 7, heißt es dann aber, Erwählung heißt nicht, dass ihr die Einzigen seid, sondern Gott hat eine Geschichte mit allen Völkern, eine eigene Geschichte mit allen Völkern. Es heißt da in Amos 9, Vers 7, gehört ihr nicht genauso zu mir wie die Kuschiten, ihr Israels Kinder, also die Kuschiten in der griechischen Bibel, die Äthiopier, das sind die Menschen, die südlich von Ägypten leben, die Nubier im Sudan oder in Äthiopien. Habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt und die Philister aus Kaftor und Aram aus Kir? Also Gott hat auch mit den anderen, mit den Philistern, mit den Aramäern seine eigene Geschichte. Er hat auch mit uns seine eigene Geschichte. Erwählung heißt nicht Verwerfung der anderen, sondern nur eine besondere Beziehung zu Gott, eine besondere Verantwortung vor Gott. Ich fasse kurz zusammen. Erwählung ist kein Privileg. Erwählung bedeutet Verantwortung. Erwählung bedeutet aber auch, dass Gott mit den Menschen etwas vorhat, dass er ihnen etwas zutraut und dass er ihnen die Mittel in die Hand gibt, das auch durchzusetzen. Die Vorstellung von der Erwählung ist nichts, was man antisemitisch ausschlachten kann. Sie ist vielmehr eine Anfrage an unser eigenes Selbstverständnis als Christinnen und Christen und eine Anfrage an unsere eigene Praxis. Darin sehe ich den wesentlichen Gewinn, wenn wir diesen Text nicht antijüdisch, antisemitisch lesen, sondern auf uns beziehen. Soweit meine Ausführungen.
Auf der Website von naht.de findet ihr weitere Vorträge aus dieser Reihe und außerdem findet ihr Materialien und auch Fragen, wie ihr mit dem Vortrag von Rainer Kessler weiterarbeiten könnt, sei es zu Hause oder in der Gemeinde, im Religionsunterricht oder auch ganz woanders. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal.